Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek. So viel ist mal sicher. Die Postmoderne ist historisch geworden. Sie hat ihren Platz in der Geistes- und Ideengeschichte gefunden. Einst ein wildes, revolutionäres Denken, das vor allem zwischen 1970 und 1990 die Wahrheit, die Wissenschaft und die Vernunft kritisierte. Ein Denken, das im eklektischen Spiel Kunst und Architektur prägte und die Geistes- und Kulturwissenschaften völlig umgekrempelt hat. Und heute? Heute mehren sich Stimmen, die glauben, dass Leute wie Michel Foucault oder Jacques Derrida ziemliche Verwüstungen in den Köpfen von Intellektuellen angerichtet haben. Verwüstungen, aus denen die uns bekannte neueste Unübersichtlichkeit entstanden ist, aus heilloser Identitätspolitik, krudem Kulturrelativismus und aktionistischem Weltverbesserungsfuror. Ist die Postmoderne also an all dem schuld? Diese Kulturfrage bespreche ich mit dem Philosophen Daniel Pascal Zorn. Er ist Geschäftsführer des Zentrums für Prinzipienforschung an der Bergischen Universität in Wuppertal und sein jüngstes Buch trägt den Titel »Die Krise des Absoluten, was die Postmoderne hätte sein können«. Herr Zorn, schönen guten Tag nach Essen.
Schönen guten Tag, Herr Janschek.
Wie erklären Sie sich denn dieses postmoderne Bashing derzeit?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man versucht, derzeitige Phänomene, die man beobachten kann, mit Vorurteilen zu erklären, die einem bekannt sind. Und das postmoderne Vorurteil ist eben schon seit 40 Jahren bekannt und man kann es immer wieder herausziehen, wenn man jemanden braucht oder etwas braucht, der die das schuldig sind, Relativismus zu verursachen oder die Wahrheit in Frage zu stellen oder alles in Zeichen aufzulösen. All das hat man ja der Postmoderne zugeschrieben.
Und Sie sagen, das sind alles nur Vorurteile? Das findet sich dort gar nicht?
Das findet sich so dort nicht. Weder stellt die postmoderne Philosophie, wie sie dann sehr viel später erst als solche ausgewiesen wird, die Wahrheit in Frage, noch löst sie alles in Zeichen auf, noch verdammt sie alles zum Relativismus, sondern sie ist eine bestimmte Infragestellung von Denkfiguren, die aus der Universität stammen und die in der Universität verhandelt werden.
1991 hatte der Philosoph Jean Baudrillard allerdings gesagt, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Das sei nur eine virtuelle Angelegenheit. Von dem realen Krieg würden allenfalls Bilder wie in so einer Computersimulation auftauchen und er nannte das eine Reality-Show. Also da war doch ganz schön viel Zeichen um ein Ereignis herumgebaut und das hat damals zu einer unglaublich heftigen Debatte geführt. Solche Töne hört man heute überhaupt nicht mehr. Und ich frage mich, woran das liegen kann. Also heute steht ja die Frage im Mittelpunkt, ob man schwere Waffen in die Ukraine so liefern kann, dass man nicht Kriegsbeteiligter aus der Sicht von Herrn Putin werden kann. Das sind also ganz andere Fragestellungen. Sind wir wirklich in einer ganz anderen Zeit gelandet und ist nicht ein Teil der Kritik an der Postmoderne deshalb so prominent, weil wir auf der Suche nach einer neuen Eindeutigkeit auch sozusagen in solchen ganz realen Kriegssituationen sind?
Ich glaube, auf Suche nach Eindeutigkeit sind wir immer. Wenn wir mit komplexen Situationen konfrontiert sind, dann versuchen wir sie immer herunterzubrechen auf das, was wir verstehen. Wenn wir uns anschauen, was Jean Baudrillard gesagt hat, dann müssen wir ja mitbedenken, in welcher Zeit er das gesagt hat. Das war genau die Zeit, in der reale Ereignisse, ihre mediale Verarbeitung und ihre mediale Verbreitung überhaupt als Phänomen sichtbar wurde. Das heißt, der Krieg wurde umstellt von Deutungen des Krieges, von Bildern des Krieges. Und genau diese Konstruktion, die eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf das eigentliche Ereignis zugelassen hat, sondern die immer schon Interpretation war aus der Linse des Fotografen, in den Worten des Journalisten oder der Journalistin, des Kriegsberichterstatters, all diese Dinge beschreibt Baudrillard als eine Konstruktion von Realität. Und wenn wir heute diese Fragen, die er stellt, nicht mehr fragen, dann können wir entweder sagen, wir sind zurückgekehrt in die Realität, wir haben wieder einen unmittelbaren Zugriff, mit Blick aber auf die Medienlandschaft und vor allem auf das Internet, würde ich eher sagen, wir haben uns in dieser Simulation von Realität eingerichtet.
Ja, das kommt mir merkwürdig vor, weil ich auf der einen Seite natürlich sehe, dass wir aus medialen Verarbeitungen, jetzt gerade ganz konkret des Ukraine-Krieges, gelernt haben, indem wir nämlich sagen, unabhängige Möglichkeiten der Überprüfung finden gerade nicht statt oder sind hier bei diesen Bildern nicht möglich. Das ist andauernd ein Nachsatz, der litaneiartig in den Nachrichten und in jedem Bericht erwähnt wird. Aber das setzt ja voraus, dass es eine Realität gibt und eine Realität, die unabhängig von unseren, sagen wir, sprachlichen Formen und so etwas stattfinden kann, nämlich ganz real in einem Kriegsverbrechen in einem Vorort von Kiew.
Dass man immer noch denkt, es gibt auf jeden Fall ein unabhängig beschreibbares Ereignis, insbesondere in solchen Extremsituationen wie Krieg, das ist ja verständlich. Nur dürfen wir darüber nicht vergessen, dass all das ja schon diese Inszenierung voraussetzt. Die Voraussetzung liegt auf genau der anderen Seite. Die reale Voraussetzung dieser Diskussion ist, dass es nichts anderes mehr gibt als diese mediale Vermittlung der Ereignisse. Und das kann man problematisieren und man kann die Frage stellen, was bedeutet das überhaupt für die Ereignisse? Was bedeutet das auch für die Opfer des Krieges? Und was bedeutet das für die Darstellung des Krieges?
Lassen Sie uns, Daniel Pascal Zorn, bevor wir in diese kulturelle Gegenwart von heute zurückkehren, doch mal die Kernbestände des postmodernen Denkens so ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, so wie es Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze oder von mir aus auch Jean-François Lyotard entwickelt haben. Wie sehen Sie denn die Grundzüge postmodernen Denkens? Oder ist das schon wieder eine falsche Fragestellung, weil das postmoderne Denken vereinheitlicht?
Ja, also ich würde sagen, das, was wir postmodernes Denken nennen, ist natürlich eine Zuschreibung aus der späteren Zeit. Diese Denker haben sich selber nicht als postmoderne Denker verstanden, sondern dieser Begriff postmodern wird 1979 von Jean-François Lyotard in einem Bericht, den er anfertigt, verwendet. Auf der Grundlage übrigens von Verwendungsweisen, die bis in die 50er zurückgehen, bis in den Krieg der zwei Kulturen, also Literatur versus Wissenschaft und so, um zu beschreiben, dass in den moderneren Wissenschaften die große Erzählung keine so große Rolle mehr spielt. Das ist keine Forderung, das ist eine Beschreibung. Also in der Chaostheorie, in der Spieltheorie geht es eher um die Modellierung von konkreten Situationen als um den Versuch, die Welt aus einem Wurf zu verstehen. Das ist das, was er als postmodern versteht. Und man hat dann diese Diagnose, die Lyotard angestellt hat, erweitert und hat nach und nach die philosophischen Ansätze der französischen, vor allem Philosophen, darunter subsumiert. Wenn man sich deren Ansätze dann genauer ansieht, dann sieht man, dass das sehr unterschiedliche Ansätze sind, die auch sehr gebunden sind an bestimmte Debatten, die in dieser Zeit geführt werden, an bestimmte neue Rezeptionen. Also man liest Hegel neu, man liest Nietzsche neu, man liest David Hume neu. Also eigentlich wesentlich situierter sind in einem akademischen Feld, als es dann diese nachträgliche Zuschreibung Postmoderne zulässt.
Aber war es denn nicht so, dass gerade die Faszination dieses Denkens nicht an der Behandlung von Klassikern sich ausmachen lässt oder sich auch dadurch vielleicht erklären lässt, sondern die Faszination bestand ja darin, dass tatsächlich sowas wie Wahrheit sich quasi aufgelöst hat, zum Beispiel bei Michel Foucault in die Rede von Wahrheitsregimen, wo sprachliche Formen, Diskurse machtgetränkt aufgetaucht sind, oder Wahrheitsspiele, wo es um den Kampf um Deutungshoheit geht. Also ein ganz anderes Verständnis von unseren Praktiken hatten, wo Vernunft nur noch eine der möglichen Sinnressourcen darstellt und ganz andere Sinnressourcen herangezogen werden könnten. Also der Eindruck konnte ja eigentlich nicht ganz falsch sein, als das hier in Deutschland so richtig angefangen hat in den 80er Jahren.
Ich glaube, da sind zwei populäre Vorstellungen von Philosophie verwoben, die mit der Philosophie selber nicht viel zu tun haben. Das erste ist die Vorstellung, Philosophie habe, bis die Franzosen dann angefangen hätten, irgendwas in Frage zu stellen, sich um die Wahrheit gedreht. Philosophie ist viel vielfältiger und beschäftigt sich mit sehr vielen anderen Konzepten als nur mit Wahrheit. Und auch der Wahrheitsbegriff ist so vieldeutig, dass, wenn man sich mal anschaut, wer alles über die Wahrheit spricht, man diese Philosophen gar nicht zu einem Thema zusammenbekommt. Also man muss ein bisschen schon sich anschauen, was Philosophie tatsächlich tut, anstatt eben das alles auf so eine Vorstellung herunterzubrechen. Und das, was Foucault beschreibt, ist immer eine Form von wissenschaftlicher Wahrheit oder eine Form von einer Wahrheit, die durch Beamte geschaffen wird oder einer Wahrheit, die in bestimmten Kontexten geschaffen wird. Foucault spricht nicht pauschal von Wahrheit. Er selber legt ja bestimmte Dinge dar. Das heißt, er ist sich sehr bewusst darüber, dass man nicht einfach alles in Frage stellen kann. Und es gibt auch eine berühmte Passage, in der er beschreibt, wie Menschen miteinander diskutieren. Und er stellt da den Dogmatiker, der irgendetwas festlegt, diejenigen gegenüber, die miteinander diskutieren und auf Argumente eingehen. Also Foucault kennt natürlich auch den wahrheitsorientierten wissenschaftlichen Diskurs. Was er thematisiert ist, dass der Begriff Wahrheit und das Konzept Wahrheit instrumentalisiert werden kann. Und zwar, indem man bestimmte Dinge als Wahrheit ausweist und dadurch bestimmte andere Dinge verdeckt. Und das wiederum ist auch etwas, was wir jetzt nicht nur in der französischen Philosophie finden. Das finden wir immer wieder. Das finden wir schon bei Nietzsche. Das finden wir schon bei Kierkegaard. Das heißt, auch das ist etwas, was jetzt die postmoderne Philosophie in Anführungszeichen in Frankreich nicht entdeckt hat, sondern sie aktualisieren eine bestimmte Form philosophischer Kritik. Und zwar der Frage, wie kann Wahrheit benutzt werden, um bestimmte Dinge durchzusetzen? Und das muss man ja kritisieren, insbesondere in einer bürgerlichen Gesellschaft, in der diese Wahrheitsansprüche sich eben verbinden mit bestimmten ideologischen Vorstellungen.
Das hört sich jetzt noch ein bisschen so nach ganz normaler, in Anführungsstrichen, Ideologiekritik an. Aber wenn man jetzt das andere große Diktum vom Tod des Subjekts hinzunimmt, dann kommt ja auch eine bestimmte Vorstellung in die Postmoderne hinein, davon, dass der Mensch quasi aus dem Zentrum sowieso herausgerückt wurde. Das ist auch nichts Neues in der Philosophie, aber dass das Subjekt selber, also oder das Individuum, quasi so wie ein Fadenkreuz aus unterschiedlichen Diskursen, die machtgesättigt auftreten, zu denken ist, sodass bestimmte Diskurse, ob jetzt über Körperlichkeit, über Disziplin oder sonst was, im Rücken der Subjekte, also im Unbewussten der Subjekte agieren und das Subjekt sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann als autonomes Subjekt im klassischen Sinne, wie es die Aufklärung formuliert hat.
Ja, auch das sind Mythen, würde ich sagen, und zwar alles miteinander. Wir müssen da mehrere Sachen wieder unterscheiden. Das erste ist, der Tod des Subjekts ist insbesondere ein literaturtheoretischer Topos. Der hat damit zu tun, dass man eine bestimmte Auslegung von Texten, also von literarischen Texten, wo man nach der Intention des Autors gesucht hat, in Frage gestellt hat. Und zwar zugunsten des eigenen Gesetzes dieser Texte, also der Faktur, würde man vielleicht heute sagen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, diese Herstellung von Subjekten, die würden wir heute mit strukturellen Formen erklären. Das ist genau das, wofür sich diese Autoren interessieren, dass Subjekte eben etwas sind, was hergestellt werden kann. Eine bestimmte Art und Weise von Mensch, von Vorstellung dessen, wie sein Geist funktioniert, Vorstellung, wie seine Sexualität funktionieren soll, das wird durch bestimmte Praktiken in bestimmten wissenschaftlichen Kontexten definiert und dadurch eben auch normativ umstellt. Deswegen interessieren sich Philosophen wie Foucault eben auch für die Psychiatrie oder auch Deleuze. Das dritte ist, es gab kein Aufklärungssubjekt. Die Aufklärung ist sowieso ein problematischer Begriff. Die Aufklärung beginnt vielleicht am Ende des 17. Jahrhunderts und ist ihre größte Zeit eine Diskussion darüber, was jetzt eigentlich das letzte Prinzip ist. Und erst so in der letzten Phase setzen sich Konzepte durch, die eigentlich eher mechanistisch funktionieren oder die sich auf das Gefühl beziehen und so weiter. Und daraus wird in der allerletzten Phase dieses Denkens die Selbstbeschreibung Aufklärung. Aber auch dort ist Subjekt ein Problembegriff. Und das zeigt ja jede philosophische Diskussion darüber. Es gibt keine Einigkeit darüber, was das Subjekt ist. Das heißt, das Subjekt der Aufklärung muss man auch immer in Anführungszeichen setzen. Und ich würde sagen, das ist symptomatisch für die gesamte Debatte.
Ja, Herr Zorn, Daniel Pascal Zorn, heute zu Gast in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Das ist natürlich immer richtig, dass man sagt, je genauer man hinschaut auf die Texte, desto granularer wird das Denken, desto vielfältiger wird es. Aber die Aufklärung findet sich eben auch in Sätzen wie habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, in dem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung von Immanuel Kant. Und ich frage mich, ob denn der Furor, den die Postmoderne erzeugt hat, eben auch die Gegenwehr ausgelöst hat, die zum Beispiel die britische Publizistin Helen Puckrose und der amerikanische Mathematiker James Lindsay gerade in einer Streitschrift mit dem Titel Zynische Theorien entfaltet haben. Und die sagen, dass die Postmoderne eben nicht nur der Boden für die derzeit dominanten Strömungen von Gendertheorie, Klassismus und Rassismusfragen ist, sondern eben auch sowas wie angewandter Postmodernismus ist. Was halten Sie denn von dieser Beschreibung?
Überhaupt nichts. Wenn Sie das Buch von Pluckrose und Lindsay mal genau anschauen, dann sehen Sie, dass deren Beschreibungen erstens, was die Philosophiegeschichte betrifft, überhaupt nicht kompetent sind. Das heißt, wenn Sie das vergleichen mit dem, was Philosophie beschreibt und was Sie in den Texten finden, dann hat das, was Pluckrose und Lindsay da beschreiben, nichts damit zu tun. Das Zweite ist, dass die beiden sich ja eines Tricks bedienen. Sie sagen, die Autoren der sogenannten Postmoderne sind per se unverdächtig. Das, was dann daraus gemacht wurde, ist verdächtig. Das Problem ist, wenn wir sowas sagen wie die Aufklärung steckt in diesem einen Satz, dann kann ich Ihnen jetzt Texte aus dem 15. Jahrhundert nennen, wo diese Sätze auch schon formuliert werden. Ist da dann auch schon Aufklärung? Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das immer so plakativ an irgendwelche Sätze oder irgendwelche Texte binden und müssen verstehen, dass Aufklärung ein langer Prozess der Selbstbewusstwerdung eines gleichzeitig sich in vielerlei Hinsicht und in sehr unterschiedlichen Hinsichten entwickelnden Europas ist. Das heißt, die Postmoderne ist selbst eine Art von Aufklärung. Sie beruft sich übrigens auch in mehrfacher Hinsicht darauf. Foucault tut das, Derrida tut das, Lyotard tut das. All diese Autoren berufen sich auf Autoren der Aufklärung und sie sehen auch das, was sie tun, als eine Form von Infragestellung von metaphysischen Denkfiguren, die in Frage gestellt werden müssen, damit man weiterkommt, damit man dort ankommt, was möglich ist. Insofern sind sie viel progressiver, als man so denkt und sind eben nicht gegen die Aufklärung gerichtet, sondern sind eine Erscheinung dieser Aufklärung.
Ja, das könnte man sagen, aber ich lese sie eben auch zum Teil als auf der Seite der Diskursanalyse auch als aufklärerisch. Klar, es geht darum, Machtstrukturen, zum Beispiel verdeckte Machtstrukturen, in einer Gesellschaft offenzulegen. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn dann die Sprache auch noch sozusagen der Transmissionsriemen oder Träger dieser Machtstrukturen ist, dann ist es doch nur ein minimaler Schritt noch zu dem Gedanken, dass sich eine kaputte Gesellschaft, in der sich, was weiß ich, Sexismus oder Rassismus zeigen, durch eine diskriminierungsfreie Sprache reparieren lassen kann. Und dann wären wir tatsächlich in gewisser Weise in der Gegenwart gelandet, wo dann tatsächlich auch versucht wird, eine diskursive Revolution stattfinden zu lassen, indem man nämlich zum Beispiel eine diskriminierungsfreie, alle Gruppen und Identitäten repräsentierende Sprache versucht zu etablieren und zwar mit Macht versucht durchzusetzen.
Ja, das stimmt schon. Man kann übrigens jeden beliebigen Gedanken mit klitzekleinen Assoziationsschritten in ganz was anderes verwandeln. Das ist ja der Grund, warum ich immer wieder auf die Texte verweise. Man kann auch Texte so lesen, wenn man einfach bestimmte Dinge ausblendet. Man hat zum Beispiel Michel Foucault gelesen als einen historischen Relativisten, der irgendwelche Epochen nebeneinander stellt. Wenn man ihn dann genau liest, dann stellt man fest, das macht er gar nicht, sondern er erklärt in der Einleitung von der Ordnung der Dinge sehr genau, was er eigentlich vorhat. Das kann man natürlich alles weglassen und dann hat man halt genau den Relativisten, den man braucht. Genauso kann man auch bei Jacques Derrida ignorieren, dass Jacques Derrida problematisiert, dass die Sprache der Ausdruck von allem sein soll. Ja, das tut er in der Grammatologie. Er behauptet das nicht. Er stellt fest, dass die Sprachphilosophie Konjunktur hat und dass die Sprache plötzlich sowohl Mittel des Ausdrucks als auch Gegenstand des Ausdrucks sein soll und er problematisiert, was dann passiert, nämlich diese Inflation von Zeichen. Und dann kann man, wenn man das weiß, die Frage stellen, was ist denn das für eine Vorstellung einer diskriminierungsfreien Sprache und welche Voraussetzungen hat eigentlich Diskriminierung, die durch Sprache ausgedrückt wird? Und finden wir da nicht ganz andere Formen wieder, nämlich zum Beispiel die Annahme, dass eine bestimmte sprachliche Form durch eine bestimmte Motivation hervorgebracht wird. Das hat mit der Postmoderne nichts zu tun, sondern das ist eine althergebrachte, übrigens auch sehr alltägliche Unterstellung, dass wenn ich etwas sage, man mir unterstellt, ich es in einer bestimmten Motivation zu tun. Und wenn wir uns das genauer anschauen, wie Dinge funktionieren, dann können wir bestimmte Vorurteile überwinden oder wir lassen es bleiben und dann können wir die Vorurteile ad infinitum einfach gegeneinander kämpfen lassen und im Feuilleton immer neue Texte produzieren.
Ja, aber wenn man das vergleicht, zu sagen, die Macht durchzieht alle unsere Diskurse, das wäre ja etwas, was man bei Foucault durchaus finden kann.
In dieser Pauschalität finden Sie diesen Satz sicherlich bei Foucault
nicht? Ja, in dieser Pauschalität nicht, aber man muss ja auch Gedankengebäude zusammenbinden können. Also wenn man das mal nur unterstellt, dass Macht in Diskursen wirksam ist, ohne dass man bewusst diese Macht als solche wahrnimmt, dann ist es doch gar nicht so falsch zu sagen, das ist ähnlich der Vorstellung, dass Rassismus in allen unseren sozialen Interaktionen stattfindet, selbst wenn keine im engeren Sinne, wie Sie es gerade gesagt haben, rassistisch motivierten oder intentional vollzogenen Akte stattfinden, sondern dass Diskriminierung von marginalisierten Gruppen dadurch, dass sie unbewusst stattfindet, eigentlich prägend ist für alle unsere sozialen Interaktionen.
Ja, wenn Sie alles immer weiter abstrahieren, dann wird es einander ähnlich. Das ist ganz normal.
Ja, wenn Sie alles unter Mikroskop betrachten, wird alles einander unähnlich.
Nee, das wird nicht alles einander unähnlich, sondern es wird dann eben so vergleichbar, wie es ist. Das ist der Unterschied. Da gibt es keine unendliche Annäherung, ja, sondern Sie können sich ja anschauen, in welchen Kontexten Foucault was macht. Sie haben gerade von Gedankengebäuden gesprochen. Ein riesengroßes Missverständnis. Philosophie äußert nie irgendwelche Gedankengebäude. Philosophie führt Argumentationen und sie expliziert und sie beschreibt. Das heißt, alle ihre Rede unterliegt einer Konsistenzprüfung, unterliegt der Prüfung, trifft das zu und sie versucht zu erklären, was sie sieht oder was sie beschreibt, ob das begrifflich ist oder ob das zum Beispiel ein soziales Phänomen ist, wie bei Foucault. Das heißt, Foucault stellt nicht einfach irgendwelche Gedankengebäude hin, sondern er argumentiert in gegebenen Kontexten. Da muss man sich das Argument eben auch genau anschauen. Das ist das, was kritische Philosophie lehrt. Und wenn man über kritische Philosophie reden will, dann tut man gut daran, sich eben auch anzusehen, wie die Kritik geäußert wird. Und das sind keine Gedankengebäude. Das ist wichtig.
Aber wir bewegen uns ja nicht nur innerhalb der Philosophie, sondern auch innerhalb einer Öffentlichkeit, die schon ganz klar weiß, was sie will. Also ich habe neulich mit Autoren bei der Buchmesse, ab zum Blauen Sofa habe ich da gesessen in Frankfurt, und dann hörte ich den Satz, ja, die Aufklärung ist gescheitert mit ihrem emanzipatorischen Bedürfnis. Wir haben die Ungerechtigkeiten dieser Welt gar nicht aus der Welt herausbekommen durch die Aufklärung, durch das, was die Aufklärung an Verstandesmöglichkeiten oder Vernunftsmöglichkeiten uns geboten hat, sondern wir brauchen jetzt ganz andere Hebel und Mechanismen. Wir brauchen Identitätspolitik, nicht weil sie wahr ist, sondern weil sie einfach wirksam ist. Und die berufen sich natürlich auf das Scheitern der Aufklärung, auf die Postmoderne, die das verkündet hat, ihrer Meinung nach. Das heißt, es ist ja ein öffentlicher Diskurs, in dem das stattfindet. Und da kann man dann schwer sagen, ja, aber man muss dann Foucault von vorne bis hinten lesen, sondern es ist halt eine Situation, in die wir jetzt gerade stecken, argumentativ.
Also das verstehe ich nicht. Denn zunächst einmal war die Aufklärung eine wissenschaftliche Revolution, eine der Erkenntnistheorie und keine moralphilosophische. Das heißt, der Aufklärungsbegriff ist schon ganz schön schief, ja. Wenn wir überhaupt über Aufklärung sprechen, was ja, wie gesagt, ein problematischer Begriff ist, dann hat die Postmoderne auch nichts verkündet und ich vertrete das auch nicht. Sondern ich habe gerade gesagt, die Postmoderne findet, wenn wir überhaupt über Postmoderne sprechen wollen, was ja selber wieder ein problematischer Begriff ist, in Theorien und in theoretischen Betrachtungen statt, die argumentieren, die beschreiben, die explizieren. Da wird nichts verkündet. Da ist keine Weltanschauung, da ist kein Gedankengebäude und da ist niemand, der irgendetwas daraus trägt, dem man dann applaudieren soll, sondern das ist eine Argumentation, die muss man wahrnehmen. Wenn wir das jetzt weglassen und das zusammenbinden, wie Sie gesagt haben, dann kann man das natürlich immer auf eine Art und Weise machen, dass bestimmte Dinge bestätigt werden, aber es hat dann halt mit der Sache nichts mehr zu tun. Das ist das, was ich nicht verstehe, warum man darauf so beharrt. Natürlich gibt es eine Öffentlichkeit, ob die dann wirklich weiß, was sie will, das wage ich zu bezweifeln. Bloß weil irgendwelche AutorInnen auf blauen Sofas sitzen und sagen, die Aufklärung sei gescheitert und daraus Schlussfolgerungen ziehen, die gerade ein bisschen Brimborium machen im Feuilleton, weil es da eine Debatte über Identitätspolitik gibt. Das sind alles Verkürzungen. Wenn Sie wirklich diskutieren wollen, was postmoderne Philosophie ist, dann müssen Sie sich mit den Texten beschäftigen, und zwar ohne sie einfach zusammenzubinden und sie in Relevanzkontexte hineinzuzwängen, in die sie nicht gehören. Und da bleibe ich hart. Also da können Sie noch 10-mal versuchen, mir zu sagen, aber wir müssen das so darstellen und das sind Gedankengebäude, denen wir so und so zustimmen können. Ja, das können sie alles machen, hat aber dann mit den Texten nichts zu tun. Und das ist das Ceterum censeo der kritischen Philosophie oder einer kritischen Haltung überhaupt. Schauen Sie sich an, hat es damit zu tun? Ist das die Frage? Dann lautet die Antwort nein.
Kein Gedankengebäude, nirgends. Das sagt der Philosoph Daniel Pascal Zorn über die in Verruf geratene Postmoderne. Das Gespräch haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet. Hier im Programm vom Deutschlandfunk hören Sie jetzt gleich Kultur heute. Viel Spaß dabei wünscht Thorsten Janschek.